ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isionen kreuz und quer durch Korea, unter anderem über die Diskussionen über die Erbschaftssteuer. Sie hören außerdem Asien-Kompakt und den Koreanisch-Kurs. Zum Schluss bringen wir Literatur zum Hören. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Südkorea präsentiert neue Exportmaßnahmen. Stellvertretender Handelsminister will beiderseitig vorteilhafte Diskussionen mit US-Beamten anstreben. Nordkorea kritisiert gemeinsame Erklärung Südkoreas, der USA und Japans zur Denuklearisierung. Die Regierung hat Maßnahmen zur Exportförderung vorgelegt, mit denen auf die Zollpolitik der Trump-Regierung der USA reagiert wird. Die zuständigen Ministerien, darunter das Finanzministerium und das Ministerium für Handel, Industrie und Energie, gaben am Dienstag bei einem Treffen zu Exportstrategien behördenübergreifende Notmaßnahmen für den Exportbereich bekannt. Als einzelne Aufgaben wurden eine schnelle Reaktion auf Zollschäden und die Bereitstellung der bisher größten Außenhandelsfinanzierung präsentiert. Genannt wurden auch die Diversifizierung der Exportmärkte mit Schwerpunkt auf dem globalen Süden und die Behebung der Hauptschwierigkeiten von Exportunternehmen. Um gegen Zollschäden vorzugehen, will die Regierung mehr Steuervergünstigungen für Unternehmen anbieten, die nach Südkorea zurückkehren. Die Bedingungen für die Beantragung von Subventionen werden gelockert, darüber hinaus sind mehr Anreize geplant. Südkoreas stellvertretender Handelsminister Park Jong-won will während seines Besuchs in den USA für beide Länder vorteilhafte Diskussionen mit US-Beamten anstreben. Das sagte Park am Montag nach seiner Ankunft am Flughafen Washington-Dulles Reportern gegenüber. Die USA seien für Südkorea der wichtigste Partner für die wirtschaftliche Zusammenarbeit, sagte er. Park reiste für Gespräche über die von Präsident Donald Trump angekündigten 9 Zölle in die USA. Park ist der erste hochrangige Beamte Südkoreas, der nach der Ankündigung einer Reihe von Zöllen durch Trump zu Beratungen in die USA reiste. Außenminister Cho Tae-yol nimmt diese Woche am Außenministertreffen der G20-Staaten in Südafrika teil. Das teilte ein Beamter des Außenministeriums am Montag mit. Das G20-Außenministertreffen findet am 20. und 21. Februar in Johannesburg statt. Dem Beamten zufolge soll es eine Meinungsabstimmung über bilaterale Gespräche am Rande des Treffens geben. Cho war zuvor am Samstag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz mit seinen US-amerikanischen und japanischen Kollegen Marco Rubio und Takeshi Iwaya zu einem trilateralen Treffen zusammengekommen. Nordkorea hat die bei einem jüngsten Außenministertreffen veröffentlichte gemeinsame Erklärung Südkoreas, der USA und Japans verurteilt. Darin wurde die Absicht bekräftigt, weiterhin die vollständige Denuklearisierung Nordkoreas anzustreben. Man äußere ernste Besorgnis über das abenteuerliche, rücksichtslose Verhalten der USA, Japans und Südkoreas. Dieses fördere eine kollektive Konfrontation und Zusammenstöße auf der koreanischen Halbinsel und in der Region, teilte das nordkoreanische Außenministerium laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA vom Dienstag mit. Nordkorea werde weiterhin konsequent den vom Staatsoberhaupt verkündeten neuen Kurs zur Stärkung seiner Atomstreitkräfte verfolgen, hieß es weiter. Nordkorea hat laut einem Medienbericht kürzlich eine Delegation für Verteidigungstechnologie nach Russland entsandt. Die auf Nordkorea spezialisierte südkoreanische Online-Zeitung Daily NK schrieb am Montag, dass die nordkoreanische Delegation am 4. Februar in Russland eingetroffen sei. Es würden technische Diskussionen geführt. Ziel der Abordnung sei es, Technologien zur Nachrüstung von MiG-29 und Su-25 Kampfjets und Fähigkeiten für die Flugzeugmontage und Radarentwicklung zu erwerben, hieß es. Russland plant dem Bericht zufolge der nordkoreanischen Delegation bis März wichtige Technologien für Präzisionsraketenlenkung, Flugzeugmontage und Radarsysteme zu liefern. Ein Parlamentsausschuss hat einen Gesetzentwurf zur Unterstützung der Halbleiterindustrie durch größere Steueranreize verabschiedet. Der Strategie- und Finanzausschuss der Nationalversammlung billigte am Dienstag Änderungsentwürfe zu 7 Steuergesetzen. Dazu zählt das sogenannte K-Chips-Gesetz. Die Vorlage sieht die Erhöhung der Steuergutschriften für Halbleiterinvestitionen um jeweils 5 Prozentpunkte vor. Großunternehmen und große Mittelständler können demnach für ihre Investitionen in Halbleiteranlagen von einer Steuergutschrift von 20% profitieren, klein- und mittelständische Unternehmen von 30%. Es wird erwartet, dass die Änderungsvorlagen noch in diesem Monat von der Nationalversammlung verabschiedet werden. Das südkoreanische Außenministerium befindet sich in engem Austausch mit der chinesischen Botschaft und der Polizei, nachdem ein Anhänger von Präsident Yoon Suk-yeol versucht hat, in die Botschaft einzudringen. Es gebe eine enge Kommunikation, damit sich ähnliche Vorfälle nicht wieder ereignen würden, teilte das Außenministerium mit. Ein Mann in seinen 40ern mit Nachnamen An wurde am 14. Februar festgenommen, nachdem er versucht hat, ins Gebäude der chinesischen Botschaft im Seoul-Viertel Myeongdong einzudringen. Wie verlautete, hatte der als Anhänger von Präsident Yoon Suk-yeol bekannte Mann vor dem Versuch gesagt, dass er einen Terrorangriff auf die chinesische Botschaft verüben wolle. Die japanische Regierung hat beschlossen, das 13. Jahr in Folge einen Beamten im Vizeministerrang zum Takeshima-Tag zu entsenden. Es handelt sich um eine regionale Veranstaltung zur Bekräftigung eines Gebietsanspruchs auf die südkoreanischen Felseninseln Tokto, die Japan als Takeshima bezeichnet. Laut der Nachrichtenagentur Kyodo und der Rundfunkanstalt NHK gab die japanische Regierung am Dienstag bekannt, die parlamentarische Vizeministerin des Kabinettsbüros Eriko Imai zu der Veranstaltung am 22. Februar zu schicken, die von der Präfektur Shimane ausgetragen wird. Die japanische Regierung hat im Januar 1905 per Kabinettsbeschluss die koreanischen Felseninseln Tokto zwangsweise in die Präfektur Shimane eingegliedert. Samsung Electronics hat das 19. Jahr in Folge den globalen Markt für Fernseher angeführt. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Omdia am Dienstag erreichte Samsung im Jahr 2024 umsatzmäßig einen Anteil von 28,3% am globalen TV-Markt. Damit lag der Konzern seit 2006 das 19. Jahr in Folge an der Spitze. Am Markt für Premium-Fernseher in der Preisklasse ab $2.500 erreichte Samsung umsatzmäßig einen Anteil von 49,6%. Auch bei großen Modellen ab 75 Zoll landete der koreanische Hersteller mit 28,7% Anteil an der Spitze. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe der Sendereihe Kreuz und Quer durch Korea. Am Mikrofon ist Isuyan. Heute geht es um folgende Themen. In Südkorea ist die Diskussion um eine Reform der Erbschaftssteuer wieder aufgeflammt. Die beiden großen Parteien Südkoreas sind sich einig, dass die Steuerlast gesenkt werden muss. Über die konkreten Maßnahmen gehen die Meinungen jedoch auseinander. Im ersten Teil erfahren Sie, welches die zentralen Streitpunkte sind. Im zweiten Teil wird die Dienstagsrubrik Asien kompakt. Im dritten Teil berichten wir, dass der weltweite Erfolg von K-Ramen zu einem neuen Tourismustrend führt. Immer mehr internationale Besucher reisen nach Südkorea, um in speziellen Convenience-Stores und 24-Stunden-Selbstbedienungsläden die Vielfalt der Instant-Nudeln zu erleben.
당신은 날 설레게 만들어
Zeit für etwas Musik. Heute haben wir für Sie das Lied Can't Sleep ausgewählt. Es singt Chang Bom-jung.
얼마나 얼마나 날 떨리게 하는지 당신이 밤을 항상 잠 못 들게 해 매일 같은 밤 너를 생각하면서 유치한 노래 들으며 심장이 춤을 추면서 난 너를 기다리면서 유치한 노래를 부르며 심장이 춤을 추면서 갑자기 내 마음 자꾸만 멍들게 얼마나 얼마나 잠 못 들게 하는지 고요한 내 마음 항상 시끄럽게 매일 같은 밤 너를 생각하면서 유치한 노래 들으며 심장이 춤을 추면서 너를 기다리면서 유치한 노래를 부르며 심장이 춤을 추면서
Die Debatte um die Reform der Erbschaftssteuer in Südkorea ist neu entbrannt. Auslöser war eine Äußerung von Lee Jae-myung, dem Vorsitzenden der Oppositionellen Demokratischen Partei. Er versprach, dass niemand sein Haus verkaufen müsse, nur um die Erbschaftssteuer bezahlen zu können. Die Menschen sollten in ihren Häusern bleiben können, die mit Erinnerungen an ihre Familien verbunden sind. Die Regierungspartei Macht des Volkes, kurz PPP, kritisierte diese Aussage als Wahlkampfmanöver. Grundsätzlich sprechen sich aber beide Parteien für eine Entlastung bei der Erbschaftssteuer aus. Unterschiede gibt es allerdings bei den konkreten Maßnahmen. Mit einem Spitzensteuersatz von 50% ab einem vererbten Vermögen von 30 Milliarden Won, etwa 2,08 Millionen US-Dollar, gehört Südkorea zu den Ländern mit den höchsten Erbschaftssteuern weltweit. Nur Japan hat mit 55% einen höheren Satz. Im Durchschnitt der OECD-Länder liegt die Erbschaftssteuer bei 26%, während 14 der 38 Mitgliedsländer überhaupt keine Erbschaftssteuer erheben. Trotz steigender Immobilienpreise und eines rasant wachsenden Bruttoinlandsprodukts blieb der Spitzensteuersatz in Südkorea seit 1999 unverändert. Dadurch stieg die Zahl der Steuerpflichtigen von 1.816 im Jahr 2005 auf fast 20.000 im Jahr 2023. Die Einnahmen aus der Erbschaftssteuer stiegen im gleichen Zeitraum von 702 Milliarden Won auf 854 Billionen Won bzw. von umgerechnet 487,6 Millionen Dollar auf 5,93 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Anteil von 2,8% an den gesamten Steuereinnahmen. Es ist der höchste Anteil unter den OECD-Staaten. Aus diesem Grund gibt es einen parteiübergreifenden Konsens, die Erbschaftssteuerbelastung für die Mittelschicht zu senken. Ein wesentlicher Grund für die steigende Steuerlast ist der starke Anstieg der Immobilienpreise. Im Jahr 2024 lag der Durchschnittspreis für eine Wohnung in Seoul bei rund 1,27 Milliarden Won, etwa 882.000 Dollar, rund 50% höher als noch vor 5 Jahren. Die derzeitigen Freibeträge von 500 Millionen Won als Grundfreibetrag und 500 Millionen Won als Freibetrag für den Ehepartner reichen daher für viele nicht mehr aus. Wer eine Wohnung im Wert von 2 Milliarden Won erbt, muss rund 240 Millionen Won an Erbschaftssteuer zahlen. Die Demokratische Partei schlägt vor, den Grundfreibetrag auf 800 Millionen Won und den Ehegattenfreibetrag auf 1 Milliarde Won zu erhöhen. Die PPP hat ebenfalls eine Reform initiiert und will beide Freibeträge auf jeweils 1 Milliarde Won anheben. Ein solcher Schritt würde die Steuerlast für viele Familien deutlich reduzieren. Zum Vergleich, in den USA liegt die Erbschaftssteuer zwar bei 40%, der Freibetrag aber bei rund 13 Millionen Dollar, umgerechnet 18,7 Milliarden Won. In Frankreich und der Schweiz ist der Freibetrag für Ehegatten überhaupt nicht begrenzt. Ein weiterer Streitpunkt ist die Senkung des Spitzensteuersatzes. Im Jahr 2023 entfielen 92,3% der gesamten Erbschaftssteuer auf das reichste 1% der Erben. Eine Senkung des Spitzensteuersatzes käme daher vor allem wohlhabenden Haushalten zugute, was die Demokratische Partei als Steuergeschenk an die Superreichen ablehnt. Zudem würde eine Senkung um 10 Prozentpunkte durch Steuerausfälle von rund 2 Billionen Won bzw. 1,39 Milliarden Dollar führen. Experten weisen jedoch darauf hin, dass die hohe Steuerbelastung zur Kapitalflucht beiträgt. Südkorea verzeichnet eine wachsende Zahl wohlhabender Auswanderer. Laut der Unternehmensberatung Henley & Partner sind 2024 rund 1.200 südkoreanische Millionäre ins Ausland gezogen, nach China, in die USA und nach Indien. Südkorea verbucht damit die viertgrößte Abwanderungswelle weltweit. Ein weiteres Reformthema ist der Wechsel von der Erbschaft zur Erwerbssteuer. Derzeit wird in Südkorea das gesamte Erbe besteuert, was zu einer hohen Gesamtsteuerbelastung führt. Viele Länder, darunter 20 der 24 OECD-Staaten mit Erbschaftssteuer, haben dagegen ein Erwerbssteuermodell, bei dem die Steuer für jeden Erben individuell berechnet wird. Dieses Modell würde die Steuerlast vor allem größerer Familien deutlich senken. Darüber hinaus plant die Regierung eine deutliche Erhöhung des Kinderfreibetrages von 50 Millionen Won auf 500 Millionen Won. Derzeit wird entweder der Kinderfreibetrag oder der pauschale Grundfreibetrag von 500 Millionen Won angerechnet, sodass der Kinderfreibetrag faktisch kaum genutzt wird. Mit der Erhöhung würde eine Familie mit 3 Kindern, die ein Haus im Wert von 2 Milliarden Won erbt, keine Erbschaftssteuer mehr zahlen müssen. Kritiker befürchten jedoch, dass eine alleinige Erhöhung der Kinderfreibeträge kinderlose Haushalte benachteiligen würde. Sie plädieren für eine gleichzeitige Erhöhung des Grundfreibetrags, um eine gerechtere Verteilung zu gewährleisten. Der Änderungsantrag scheiterte jedoch im Plenum der Nationalversammlung am Streit der Parteien über die Senkung des Spitzensteuersatzes. Der Steuerexperte Kim Woo-chul von der University of Seoul betont, dass Steuerreformen nicht nur inhaltlich sinnvoll, sondern auch vorhersehbar und konsistent sein müssen. Wenn die Steuerpolitik je nach politischer Lage zwischen strikter und lockerer Handhabung schwanke, schwinde das Vertrauen der Bürger. Die Parteien sollten klare und stabile Positionen vertreten und auf sachliche Überzeugung statt auf kurzfristige politische Manöver setzen. Es geht weiter mit der Dienstagsrubrik Asien-Kompakt. Dazu begrüßt auch Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
Laut einer Umfrage des japanischen Kabinettsbüros aus dem vergangenen Jahr sind mehr als die Hälfte der Japaner der Meinung, dass sich die Beziehungen zwischen Südkorea und Japan in einem guten Zustand befinden. Die Umfrage, die zwischen dem 17. Oktober und dem 24. November 2024 unter 1734 Personen durchgeführt wurde, ergab, dass 51,2% der Befragten die bilateralen Beziehungen als positiv bewerteten, ein Anstieg von 5,1 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr.
Laut der Nachrichtenagentur Kyodo ist dies das erste Mal seit der Einführung der postalischen Befragung im Jahr 2020, dass mehr als 50% der Japaner diese Einschätzung abgeben. Im Jahr 2020 lag der Anteil derer, die die Beziehungen als gut bewerteten, nur bei 16,6%, was einen Anstieg um 34,6 Prozentpunkte innerhalb von nur 4 Jahren bedeutet.
Ein Vertreter des japanischen Außenministeriums vermutet, dass die Diplomatie der südkoreanischen Regierung unter Präsident Yoon Suk-yeol sowie die Popularität koreanischer Kultur wie K-Pop einen Einfluss auf diese positive Entwicklung haben.
Darüber hinaus gaben 56,3% der Japaner an, das Verhältnis zu Südkorea als freundschaftlich zu empfinden, was einem Anstieg von 3,5 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders hoch ist dieser Anteil bei den Frauen und den 18- bis 29-Jährigen. 74% der Befragten halten es für wichtig, dass sich die Beziehungen zwischen Südkorea und Japan im asiatisch-pazifischen Raum weiterentwickeln, wobei dieser Wert im Vergleich zum Vorjahr stabil blieb.
Die Ambani-Familie aus Indien führt zum dritten Mal in Folge die Liste der reichsten Familien Asiens an. Laut Bloomberg besitzt sie 90,5 Milliarden US-Dollar. Sie kontrolliert das Telekommunikations- und Ölunternehmen Reliance Industries. Die südkoreanische Samsung-Familie belegt als einzige südkoreanische Dynastie Platz 10 mit einem Vermögen von 22,7 Milliarden Dollar, was einer Steigerung um 4,5 Milliarden gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Bei der Hochzeit von Mukesh Ambanis jüngstem Sohn im vergangenen Juli waren prominente Gäste aus aller Welt anwesend, darunter die ehemalige US-Außenministerin Hillary Clinton, der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson und Lee Jae-yong-Vorsitzender von Samsung Electronics. Besonders bemerkenswert ist, dass Lee bereits an den Hochzeiten der beiden anderen Kinder Ambanis teilgenommen hatte. Samsung unterhält eine enge Partnerschaft mit Reliance Industries im Bereich der Telekommunikationsnetzwerke.
Den zweiten Platz in der Rangliste belegt die thailändische Familie Theravanun mit 42,6 Milliarden Dollar, gefolgt von der indonesischen Familie Hartono mit 42,2 Milliarden Dollar. Insgesamt stammen 6 der 20 reichsten Familien Asiens aus Indien, gefolgt von Hongkong mit 5 und Thailand mit 3 Familien, sowie je einer Familie aus Südkorea, Indonesien, Taiwan, China, Singapur und den Philippinen.
Japan ist in diesem Jahr nicht vertreten. Während im Vorjahr keine chinesische Familie vertreten war, schaffte es diesmal die Zhang-Familie, der Aluminiumkonzern Hongqiao Group und der Textilhersteller Weixiao gehören, auf Platz 11. Bloomberg warnt, dass der anhaltende Handelskonflikt mit den USA asiatische Unternehmen, insbesondere die Samsung und Chang-Familien, unter Druck setzen könnte. Viele dieser Konzerne haben ihr Vermögen jedoch breit gestreut, was ihnen dabei helfen könnte, wirtschaftliche Unsicherheiten abzufedern.
Trotz intensiver Werbemaßnahmen während des chinesischen Neujahrsfestes blieb die Zahl der chinesischen Touristen in Thailand hinter den Erwartungen zurück. In Städten wie Chiang Mai und Bangkok wurden zwar traditionelle Dekorationen und Aufführungen organisiert, aber die Besucherzahlen sind laut thailändischen Reiseveranstaltern stark zurückgegangen. Fahrer von Mietfahrdiensten berichteten, dass sie statt Chinesen vermehrt Touristen aus Korea beförderten.
Ein wesentlicher Grund für den Rückgang chinesischer Touristen in Thailand sind Berichte über Entführungen chinesischer Touristen im Land. Besonderes Aufsehen erregte der Fall des Schauspielers Wang Xing, der nach seiner Entführung in Myanmar wieder auftauchte. Er gab an, von einer chinesischen kriminellen Organisation entführt und zu Betrügereien gezwungen worden zu sein.
Weitere ähnliche Fälle, darunter das Verschwinden einer chinesischen Studentin, haben die Sicherheitsbedenken verstärkt. Berichte sprechen von bis zu 1200 vermissten Chinesen in Thailand. Nach Angaben des in Singapur ansässigen Marktforschungsunternehmens China Trading Desk sind die chinesischen Buchungen für Thailand in der zweiten Januarwoche im Vergleich zur Vorwoche um 15,6% zurückgegangen.
Während der Neujahrsfeierlichkeiten stornierten chinesische Touristen 10.000 Flüge nach Thailand. Kurzfristige Stornierungen stiegen um 155%. Der Vorsitzende des thailändischen Hotelverbandes, Thien Prasit Chayapatranum, erklärte gegenüber lokalen Medien, dass zwischen dem 1. und 21. Januar landesweit 12.400 Hotelbuchungen storniert wurden. Er befürchtet, dass die Auswirkungen das ganze Jahr über zu spüren sein werden.
Auch in chinesischen sozialen Netzwerken wie Xiaohongshu häufen sich Anfragen wie, wie storniere ich eine Reise nach Thailand oder bekomme ich mein Geld zurück? Der Begriff Ist Thailand sicher? Hat dort in den letzten Wochen über 400.000 Beiträge generiert. Die thailändische Premierministerin Pettongtan Shinawatra betonte bei ihrem Besuch in Peking am 5. Januar die Priorität der Sicherheit für Touristen und verwies auf ihre chinesischen Wurzeln. Außerdem erhielten chinesische Touristen während des Neujahrsfestes an den Flughäfen Willkommensgeschenke.
Während die Besucherzahlen aus China zurückgehen, steigen die aus Südkorea. In den ersten Wochen des Jahres 2025 kamen mehr koreanische Touristen nach Chiang Mai als Chinesen. Experten erwarten, dass sich dieser Trend fortsetzt. Trotz aller Bemühungen bleibt unklar, ob Thailand kurzfristig das Vertrauen der chinesischen Touristen zurückgewinnen kann.
Das war's wieder mit Asien Kompakt.
Tschüss, bis nächsten Dienstag.
Der weltweite Erfolg der koreanischen Instantnudeln Ramyeon spielt sich nicht nur in den Exportzahlen wider, sondern auch in einem neuen Tourismustrend. Immer mehr ausländische Besucher kommen nach Südkorea, um die Vielfalt der Instantnudeln vor Ort zu erleben. Spezielle Convenience Stores und Selbstbedienungsrestaurants, die rund um die Uhr geöffnet sind, ziehen vor allem Touristen an, die ein authentisches kulinarisches Erlebnis suchen. Ein herausragendes Beispiel ist die Filiale Hongdae Sangsang Store der Convenience Store Kette CU, oft auch Ramyeon-Bibliothek genannt. Hunderte verschiedener Instantnudelsorten füllen hier ganze Regale und es wird eine riesige Auswahl geboten, darunter auch seltene Varianten wie Kartoffelnudeln oder Curry-Ramyeon. In der Mitte des Ladens befindet sich ein riesiger Verkostungstisch, der in der Form von Cupnudeln gestaltet ist. Die Besucher können ihre ausgewählten Ramyeon direkt mit einem Schnellkochsystem zubereiten, ähnlich wie man es von den beliebten Han River Ramyeon in den Han-Flussparks kennt. Wegen der vielen internationalen Gäste gibt es die Kochanleitung auf Englisch, Chinesisch und Japanisch. Eine Touristin aus Singapur erzählt begeistert, dass sie koreanische Ramyeon liebt, besonders die Versionen mit vierfachem Käse und Rosé-Buldak. In Singapur seien sie teuer und schwer zu finden, aber hier können sie die leckeren Varianten günstig kaufen. Eine andere ausländische Touristin betrachtete eine Weile die Regale mit Dutzenden von Instantnudelsorten und nahm dann eine Packung in die Hand. Dann begann sie, die Nudeln in einem Schnellkochtopf zu kochen, wie jemand, der das schon oft gemacht hat. Sie genoss ihre Nudeln mit einem typisch koreanischen Dessert, dem Bananenmilchkaffee, der bei internationalen Gästen besonders beliebt ist. BGF Retail eröffnete im November 2023 die erste Ramyeon-Bibliothek in der Filiale CU Hongdae Sangsang Store. Seit ihrer Eröffnung erfreute sich großer Beliebtheit und derzeit sind landesweit 8 weitere Ramyeon-Bibliotheken in Betrieb. 70-80% der Kunden, die die Ramyeon-Bibliothek im CU Hongdae Sangsang Store besuchen, sind ausländische Touristen. Nicht nur Convenience Stores, sondern auch unbemannte 24-Stunden-Ramen-Restaurants sind auf dem Vormarsch. Ein Beispiel ist ein Restaurant im Seoul-Stadtbezirk Chung-gu mit seinen vielen Hotels, wo Touristen zu jeder Tages- und Nachtzeit eine riesige Auswahl an Instantnudeln finden. Besonders scharfe Sorten werden sogar mit dem Warnhinweis Hölle versehen, um die Besucher mental vorzubereiten. Diese Restaurants bieten nicht nur Nudelautomaten, sondern auch digitale Bestellsysteme mit mehrsprachigen Menüs. Die Wände sind übersät mit handgeschriebenen Notizen zufriedener Gäste. Koreanische Ramen sind einfach die besten. Ich will noch eine Schüssel oder eine tolle Erfahrung. Der Erfolg der spezialisierten Ramen-Lokale zeigt sich immer deutlicher. Neben Hongdae und Myeongdong hat seit kurzem auch Dongdaemun ein eigenes Ramen-Restaurant. Der Lebensmittelhersteller Nongshim eröffnete dort Ende Januar die zweite Filiale, passend zu seinem Konzept Noguris Ramen Store. Die erste Filiale in Myeongdong, die im Juli des vergangenen Jahres eröffnet wurde, verkaufte von September bis November 2024 durchschnittlich 12.000 Schalen pro Monat und erzielte einen monatlichen Umsatz von rund 60 Millionen Won, umgerechnet etwa 41.700 US-Dollar. Das Restaurant in Dongdaemun setzt besonders auf internationales Publikum. 2 von 3 Mitarbeitern sind Ausländer und das Angebot umfasst spezielle Optionen für Muslime und Vegetarier. Außerdem können die Gäste ihre Nudeln mit verschiedenen Toppings ganz nach persönlichem Geschmack zubereiten. Nach Angaben des koreanischen Ministeriums für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Viehzucht und Lebensmittel erreichte der Export von Ramyeon im Oktober 2024 einen Rekordwert von 1,02 Milliarden Dollar, ein Anstieg von 30% gegenüber dem Vorjahr. Die wachsende Popularität von K-Pop und K-Drama spielt dabei eine wichtige Rolle. Szenen, in denen K-Pop-Stars oder Schauspieler genüsslich Instantnudeln essen, regen Fans weltweit dazu an, dieses Erlebnis nachzuvollziehen. Professorin Lee Eun-hee von der Inha-Universität erklärt, dass neben dem Geschmack auch der visuelle Eindruck eine große Rolle spielt. Das sprudelnde Kochen der Nudeln sei für viele Touristen besonders faszinierend. Außerdem seien Ramyeon ein preiswertes, aber authentisches K-Food-Erlebnis. Mit der wachsenden Zahl spezialisierter Ramen-Restaurants und Convenience-Stores wird K-Ramyeon nicht nur in Korea, sondern weltweit weiter an Popularität gewinnen. Mit dem Lied Flower, gesungen von Icon, beenden wir die heutige Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis Donnerstag.
남은 길 아프지 않길 행복하게만 웃길 꿈에서라도 전화 얻지
만 먹고 너와 나에 대한 그 모든 걸 그 자리에 다 버리고 왔어 말하지 못한 아까운 감정 표현 다 못한 내 모든 말도 이젠 다 안녕 이젠 다 안녕 이젠 아직도 내 맘에
없어 눈 앞에 내 생각에 미쳐 잠시 동안 붙잡아 모든 걸 잊고 살아가길 꿈에서라도 눈물 흘리지 않길
너란 꽃을 담아 너란 바람 따라 흘러나간다 널리 흩어진다 너란 꽃을 담아 너란 바람 따라 흘러나간다 널리 흩어진다
Koreanisch. 안녕하세요, 영인 begrüßt Sie zu Alltagskoreanisch. Heute geht es bei uns um die folgende Szene aus der Liebeskomödie Discovery of Love.
나중에 다시 연락드리죠.
아, 휴일인데 유 실장님 너무 바쁘시다. 얼른 들어가 쉬세요.
멀리 안 나갑니다.
Teamleiter Yun fasst sich endlich den Mut und fragt Sul, ob sie mit ihm ausgehen würde. Doch bevor Sul ihm antworten kann, werden sie von Chuno überrascht. Er hat alles heimlich mitgehört und da er selbst in Sul verliebt ist, scheucht er den unglücklichen Teamleiter Yun schnell weg. Chuno denkt nicht daran, ihn hinaus zu begleiten, sondern bleibt bei Sul stehen und ruft ihm lediglich zu, Bolli annagamnida. Ich wiederhole. 멀리 안 나갑니다. Auf Deutsch, ich verabschiede mich von Ihnen hier. Das ist unser Ausdruck der Woche. Hören Sie sich gleich noch einmal den O-Ton an.
멀리 안 나갑니다. 멀리 안 나갑니다. 멀리 안 나갑니다.
멀리 안 나갑니다. Das Adverb molli, noch einmal molli, steht für weit. Das Verneinungsadverb an bezieht sich auf die darauf folgende Verbform nagam nida, die aus dem Verbstamm naga, des Verbs naga da, für hinausgehen und der formell höflichen Endung im nida besteht. Der komplette Satz 멀리 안 나갑니다. Noch einmal. 멀리 안 나갑니다. Heißt also wortwörtlich, ich gehe nicht weit hinaus. Hier noch einmal das Original.
멀리 안 나갑니다. 멀리 안 나갑니다. 멀리 안 나갑니다.
Unser Ausdruck der Woche ist eine Abschiedsfloskel, mit der der Sprecher sein Gegenüber darauf aufmerksam macht, dass er es leider nicht weiter begleiten kann und sie sich an der Stelle, wo sie sich gerade befinden, verabschieden müssen. In diesem Sinne könnte man den Ausdruck auf Deutsch mit »Ich verabschiede mich von Ihnen hier« übersetzen. Er passt allerdings nur, wenn sie der Gastgeber und ihr Gegenüber der Gast gewesen ist. Sie können ihn also zum Beispiel benutzen, falls Sie ein Gespräch mit jemandem in Ihrem Büro haben und sich leider von ihm dort verabschieden müssen, anstatt ihn noch bis zum Aufzug oder bis zur Eingangstür zu begleiten. Für die nicht höfliche Variante brauchen Sie nur das Verb nagada für hinausgehen vertraut zu konjugieren. Das wäre dann bolli annaga. Noch einmal. Bolli annaga. Heute wollen wir aber die formell höfliche Form aus unserer Szene zusammenüben. Sprechen Sie bitte nach. Bolli annagamnida. Ich wiederhole. Bolli annagamnida. Hören Sie sich zum Schluss noch einmal den ganzen Dialog an.
나중에 다시 연락드리죠. 아, 휴일인데 유 실장님 너무 바쁘시다. 얼른 들어가 쉬세요.
멀리 안 나갑니다.
저희도 verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal.
Literatur zum Hören. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Literatur zum Hören, in der wir Ihnen interessante Werke und Autoren der koreanischen Literatur vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Heute geht es bei uns um die Erzählung Kyung-hee von Na Hae-seok aus dem Jahr 1918. Na Hae-seok wurde 1896 in Suwon in der Provinz Gyeonggi-do geboren. Nach ihrem Oberschulabschluss ging sie nach Japan, um dort zu studieren und ihren Traum, Künstlerin zu werden, zu verwirklichen. Sie begann auch, Essays und Romane zu schreiben. Kyung-hee ist eine autobiografisch inspirierte Erzählung, die 1918 veröffentlicht wurde, als Na Hae-seok ihr Studium in Japan abschloss. Literaturkritikerin John So-young erläutert.
나혜석은 부유한 가정에서 태어나서 일본 유학을 통해서 고등교육을 받았고
나혜석 wurde in eine reiche Familie hineingeboren und erhielt in Japan eine gute Ausbildung. Sie war begabt in Literatur und Kunst und wurde eine vielseitige Künstlerin. Sie zögerte nicht, sich aktiv zu äußern oder sich in einer Weise zu benehmen, die mit der Tradition brach. Deshalb wurden ihre Stifte zu diesem Zeitpunkt von vielen Seiten kritisiert. Und nach einem Leben voller Tragödien starb Na Hae-seok einen einsamen Tod. Doch ihre Schriften und Gedanken hatten in den 1910er Jahren weitreichende Auswirkungen. Kyung-hee, eine ihrer früheren Arbeiten, ist die erste Erzählung in der koreanischen Literaturgeschichte, die einen weiblichen Namen als Titel hat. Es ist eine gewagte Geschichte, die die negative Sicht der Gesellschaft gegenüber modernen Frauen herausforderte. Kyung-hee ist eine Figur, die für die Autorin selbst steht, die sich ihr gesamtes Leben den Einschränkungen durch die Gesellschaft widersetzt hat.
이 소설을 통해서 평생 사회와 맞섰던 작가 나혜석이 그대로 투영된 그런 소설이고 또 인물입니다.
경희, aus reichem Hause stammend, studiert in Japan, ermutigt von ihrem fortschrittlich denkenden Bruder. Von den Frauen damals wird erwartet, dass sie einen anständigen Ehemann heiraten, ihre Schwiegereltern respektieren und gut für ihre Ehemänner und Kinder sorgen. Weil Kyung-hee in Japan studiert, ohne geheiratet zu haben, lästern die Leute über sie. Auch die Schwiegermutter ihrer Schwester verbirgt ihre Missbilligung nicht, als Kyung-hee zu einem kurzen Besuch nach Korea kommt. Du willst wieder zurück nach Japan? Du solltest hier bleiben, einen reichen Mann heiraten und Kinder bekommen. Es ist vollkommen überflüssig, dass du so hart schuftest. Kyung-hee hatte schon geahnt, dass die alte Frau ihr genau das sagen würde. Warum studierst du bloß, du solltest heiraten? Genau dies hatte ihr auch schon eine Tante gesagt, die gestern vorbeigekommen war, und eine andere Tante, die sich bei jeder Gelegenheit ganz fürchterlich um sie sorgte. Und die gleichen Worte, die sie in diesem Sommer zu hören bekam, hatte sie auch im letzten Sommer schon gehört. Kyung-hee brannte es auf der Zunge. Das Leben besteht nicht nur daraus, etwas zu essen und sich Kleider anzuziehen. Der Mensch sollte lernen und studieren. Der Grund dafür, dass in deinem Haus 4 Konkubinen ein- und ausgehen, ist der, dass du ungebildet bist, und wenn du dich darüber aufregst, liegt das daran, dass du dumm geblieben bist. Frauen sollten lernen, ihre Männer von Seitensprüngen abzuhalten, und Männer sollten lernen, ihre Frauen nicht zu betrügen. Dies hätte Kyung-hee am liebsten gesagt, aber sie weiß, dass es zu nichts führen würde. Stattdessen setzt sie sich schnell wieder an die Nähmaschine, um weiter an den Kleidern für ihren Bruder zu nähen. Kyung-hees Mutter prahlt damit, dass Kyung-hee sogar gelernt hat, eine Nähmaschine zu benutzen und sogar ein Lehrbuch über deren effektive Handhabung geschrieben hat. Kyung-hees Mutter war es zunächst unangenehm, als die Leute sie nach ihrer übermäßig gebildeten Tochter fragten. Sie änderte jedoch ihre Meinung, seit der japanische Vorgesetzte ihrer Tochter ihr erzählt hat, wie hoch die Firma ihre Tochter schätze und dass sie ihr einen hochbezahlten Job in der Firma angeboten habe. Nun hat sie Gelegenheit, die Schwiegermutter der älteren Tochter darüber aufzuklären, dass Frauen ausgebildet werden müssen, um respektiert zu werden, selbst von den Japanern. Die Schwiegermutter der Schwester hörte sich alles, wenn auch ungläubig, bis zuletzt an. Zuerst hielt sie alles für eine Lüge. Das denkst du dir doch alles nur aus, weil du dir Sorgen machst, dass deine starrsinnige Tochter nicht heiratet, dachte sich die alte Frau und starrte Madame Kim an. Doch wie sie weiter zuhörte, was Kyung-hees Mutter ihr da erzählte, ließ ihren Misstrauen allmählich nach. All das klang zwar seltsam, aber Madame Kim weckte nicht den Anschein, als ob sie das alles nur erfinde. Und sie sah dort an der Wand die Stickerei und sie hörte das Geräusch der Nähmaschine. Ein wohlhabender und gebildeter Freund von Kyung-hees Vater will um Kyung-hees Hand anhalten. Bisher hat der Vater die Wünsche seiner Tochter akzeptiert, doch diese Gelegenheit verstreifen zu lassen, dazu ist er doch nicht bereit. Ich weiß, dass es keinen besseren Mann für sie gibt, aber sie ist vollkommen dagegen, sagte die Mutter. Es ist alles meine Schuld, entgegnete der Vater. Ich hätte sie nicht nach Japan schicken sollen. Was gibt es Schlimmeres als ein Mädchen, das sich weigert zu heiraten? Tja, sie will partout nicht heiraten, bevor sie nicht ihren Abschluss hat. Und sie sagt, sie denke gar nicht daran, ihr Leben in einem luxuriösen Haus zu verbringen. Unter dem Seidenrock finden sich Sorg und Leid, meinte sie einmal zu mir. Und so ganz Unrecht hat sie damit nicht, sagte die Mutter. Madame Kim hatte ein gutes Leben, aber sie erinnerte sich daran, wie sie, als ihr Mann noch jünger gewesen war, unter dessen Eskapaden gelitten und ihr gebrochenes Herz über seine drei Liebhaberinnen gepflegt hatte, als er Landrat von Choron gewesen war. Immer wenn Kyongi ihre Gedanken äußerte, sagte Madame Kim zwar nichts dazu, aber innerlich stimmte sie ihr doch oft zu.
In der Zeit von Na Haesok bestand die Rolle der Frau darin, die Kinder zu erziehen und dem Ehemann gehorsam zu sein. Für diese Frauen gab es keine Gemeinschaft außerhalb ihrer Familie. Die Welt außerhalb des Hauses gehörte den Männern und nur weibliche Animateure oder Frauen mit besonderem Status konnten frei in diese Welt eintreten. Ansonsten war das Leben der Frauen auf die eigenen vier Wände beschränkt. Hier finden sich all die unausgesprochenen Probleme der Frau. Egal wie reich und friedlich ihr Leben war, allgemeine Menschenrechte konnten sie nicht genießen.
Pang Min-ho, Professor für koreanische Literatur an der Seoul National University, zum Stand der Frauen in Korea zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Am nächsten Tag kommt es zwischen Kyongi und ihrem Vater zu einem heftigen Disput. Sie weigert sich, dem Heiratsarrangement des Vaters zuzustimmen, stürmt aus dem Raum und schließt sich in ihrem Zimmer ein. Ein Mädchen muss nur heiraten, Kinder bekommen, sich um die Schwiegereltern kümmern und ihren Mann respektieren, hatte der Vater gesagt. Das ist eine veraltete Idee. Heutzutage werden sogar Mädchen wie Menschen behandelt. Sie können alles, was Männer auch tun, hatte sie entgegnet. Was? Was kann ein Mädchen wie du denn tun? Hatte der Vater gerufen. Hast du diesen Unsinn in Japan gelernt, wo du mein kostbares Geld verschwendet hast? Kyongi schüttelte sich am ganzen Körper und dachte nur an den kalten Blick des Vaters und dessen laute Verweise. Sie wusste sehr wohl, dass die Heirat mit dem Mann, den ihr Vater für sie ausgesucht hatte, sie zu einem wohlhabenden und sorglosen Leben führen würde. Aber sie hatte Mitleid mit den Frauen, die früh geheiratet hatten und nun ein Leben führten wie im goldenen Käfig. Was haben die schon von der Welt erfahren, bevor sie so erwachsen wurden? Sie wissen nicht, wie es ist, ihre Ehemänner wirklich zu lieben, aber sie leben so weiter und werden von Instinkten beherrscht wie Tiere. Ihre Kinder zu lieben bedeutet für sie, sie mit viel Reis und Fleisch zu füttern, ohne ihnen gutes Wissen beizubringen. Wie können sie sich überhaupt als Menschen bezeichnen? Dachte Kyongi. Aber andererseits wirkten diese Frauen auch irgendwie mutig. Wie haben sie es fertiggebracht, einfach so zu heiraten? Wie konnten sie so viele Kinder haben und so friedlich leben? Sie sind wirklich mutig, dachte sie. Kyongi zweifelt. Sie hat Angst, einen Fehler gemacht zu haben, und sie denkt durchaus darüber nach, das Angebot des Vaters anzunehmen. Doch dann trifft sie endlich eine Entscheidung. Ein Monarchfalter und ein gelber Schmetterling flogen geschäftig über die bunten Blumen. Die Elsterküken mit ihren schwarzen Köpfen hüpften in ihrem Nest auf dem Birnbaum herum und warteten darauf, dass die Mutter ihnen Nahrung brachte. Ein Hund lag schlafend im Schatten. Kyongi starrte diese Kreaturen gedankenlos an, bevor sie sich aus ihrer Betäubung riss und eifrig zu gestikulieren begann. Das ist ein Hund, das ist eine Blume und das ist ein Huhn und das ein Birnbaum und was da am Himmel fliegt, eine Elster. Das hier ist eine Urne und das dort ein Mörser. Kyongi benannte alles, was sie sehen konnte. Und was bin ich? Ich bin ein Mensch. Jawohl, ein Mensch. Kyongi sah sich im Spiegel. Sie öffnete die Augen und blinzelte. Sie hob die Arme und zeigte sich ihre Beine. Sie sah definitiv aus wie ein Mensch. Dann verglich sie sich mit dem auf dem Boden liegenden Hund, dem Huhn, das einen Käfer jagte, und der Elster. Im Zoologieunterricht hatte sie gelernt, dass es sich um niedere Tiere handelte und dass diejenigen, die Kleidung trugen, redeten, auf Beinen gingen und mit ihren Händen arbeiteten, Menschen waren, die Krone der Schöpfung. Dann bin auch ich ein solch wertvoller Mensch, dachte sich Kyung-hee.
'정'이라는 소설이 가지고 있는 장점은 비단 신여성이 자기와 대립하는 다른 인물들과 갈등하는 것만
Diese Geschichte ist insofern etwas Besonderes, als sie nicht nur den Konflikt zwischen einer modernen Frau und anderen Menschen zeigt, sondern auch ihren inneren Konflikt. Das macht diese Geschichte so realistisch. Kyung-hee ist dagegen, dass Frauen sehr jung heiraten und strebt nach freier Liebe, aber manchmal fühlt sie sich unsicher. Sie machte sich Sorgen darüber, was ihr passieren könnte, wenn sie diese Gesellschaftsordnung ablehnt. Diese Angst macht ihren Charakter glaubwürdig. Diese Unsicherheit, der innere Konflikt, ist der Preis, den eine moderne Frau wie Kyung-hee für die Befreiung von der Feudalgesellschaft zahlen muss.
당시의 봉건 세계에서 해방되는 대가로 근대 여성이 겪어야 했던 내면의 갈등이었던 것입니다.
Literaturkritikerin John So-young über Kyung-hees inneren Konflikt. Kyung-hee ist ein Mensch und dann eine Frau. Sie ist in erster Linie Mensch und in zweiter Linie Frau. Und sie gehört als Frau zuerst der gesamten Menschheit dieses Universums an und erst dann der Gesellschaft von Joseon. Sie ist zuerst Gottes Tochter und erst dann die Tochter von Icheron und Madame Kim. Ja, ich bin ein Mensch. Wenn ich als Mensch nicht den unsichtbaren steinigen Weg suche, wie kann ich dann anderen sagen, dass sie ihn suchen sollen? Von der Bergspitze herabzusehen, ist auch die Aufgabe der Menschen. Wofür sind diese Arme und wofür sind diese Beine? Dachte sie sich. Kyung-hee hob beide Arme. Sie sprang mit beiden Beinen in die Luft. Sie war wie in Ekstase. Sie fühlte sich groß, langgestreckt, wie ein klebriges Reistoffee. Und ihr Hals schien ihr ganzes Gesicht aufzunehmen. Dann fiel sie flach auf den Boden und betete mit gefalteten Händen. Lieber Gott, lass deine ewige Kraft und Herrlichkeit herabkommen. Ich werde mit all meiner Kraft arbeiten. Tu mit mir, was du willst. Belohne mich oder bestrafe mich. Das war Literatur zum Hören. Am Mikrofon verabschiedet sich Jan Dix. Vielen Dank und bis nächste Woche, wenn wir Ihnen ein weiteres interessantes Werk der koreanischen Literatur vorstellen.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.